Feiern Sie gerne? Feiern ist ein ureigener Ausdruck des Menschseins. In früheren Zeiten war das noch ausgeprägt spürbar. Da gab es allerdings auch wenig Anlässe zum Feiern. Und so freute man sich im Alltag schon auf das kommende Fest in ein paar Monaten. Es gab aber auch festfreie Zeiten, die Fastenzeit und der Advent. Dann durfte oft nicht einmal geheiratet werden. Umso ausgelassener und tiefer ging eine Festtagserfahrung in die Erinnerung ein. Heute kann man sich jeden Tag ein Event, wie wir es gerne nennen, irgendwo reinziehen. Schon alleine die Sprache verrät den Wandel der Kultur. In den biblischen Lesungen des heutigen Tages geht es um solche Feiern. Auch wir, jetzt und hier, sind zu einer wirklichen Feier eingeladen. Wir kommen zum Danken und Loben. Wir dürfen Gemeinschaft untereinander und mit Gott erleben und gestärkt, erfreut und zuversichtlich in den Alltag zurückgehen. In der Mitte unserer Feier ist Jesus, der Auferstandene.
Liebe Schwestern, liebe Brüder hier in unserer Kirche, aber auch zu Hause im Podcast. Ich glaube, viele von uns kennen Logi oder Zeichen, irgendwelche Symbole, die für bestimmte Gruppen stehen. Die meisten wissen sehr klar, wenn sie irgendwo eine Sonnenblume sehen, dass das möglicherweise mit einer Partei zu tun haben könnte. Oder wenn irgendwo im industriellen Zusammenhang eine Muschel zu sehen ist, dass es sich dabei um einen Ölkonzern handelt. Das Zeichen eines Kranichs steht nicht unbedingt für ein Zoo, sondern eher für eine Fluglinie. Man hat ein Bild, eine Wirklichkeit, eine Symbolik und weiß im Grunde genommen, mit dieser Symbolik eine Gruppierung zusammenzusehen. Und bei uns? Wie ist das für uns als Christinnen und Christen? Ich bin fest davon überzeugt, die meisten werden jetzt sagen, ja, das Kreuz, das ist doch unser Symbol und hier oben in unserer Kirche ist es ja auch groß zu sehen. Aber neben diesem Symbol gibt es noch eine Zeichenhandlung, ein Zeichen, vielleicht etwas komplexer, das sehr deutlich für uns als Christinnen und Christen spricht. Nämlich ein Festmahl, Gemeinschaft, beieinander sein und Mahl halten. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bin mir relativ klar, dass gerade das ist, was vielen in dieser Zeit der Corona-Pandemie fehlt, miteinander zu sein, nicht auf Abstand sitzen zu müssen, nicht irgendwelche Vorgaben zu bekommen, wie man beieinander sein darf, sondern einfach festlich miteinander, zum Beispiel auch Gottesdienst, Eucharistie zu feiern und Gemeinschaft mit Gott und untereinander zu erleben. Ja, dieses Mahl, dieses Bild des Mahles und für uns als Christinnen und Christen auch das Bild der Eucharistiefeier, ich glaube, das ist ein sprechendes mit allen Schieflagen, die es oft in der Symbolik gibt. Und es verweist uns auch hin auf die Eucharistie, das große Mahl, das Mahl, in dem wir eingeladen sind, das Danksagung ist. Dieses große Mahl ist das, wovon das Zweite Vatikanische Konzil vor vielen Jahrzehnten als Quelle und Höhepunkt sprach. Das heißt, dieses Besondere für uns als Christinnen und Christen ist manchmal eher so etwas wie der Anfang eines Seins, ganz vorsichtig die Quelle, aus der Leben und Lebendigkeit herausspült. Und dann auf der anderen Seite, aber eben auch manchmal, vielleicht nicht immer, aber hoffentlich auch mal wieder, so etwas wie ein Höhepunkt. Daraus wird alles nochmal anders zu sehen sein, verändert sich noch einmal ganz stark. Das Bild des Festmahls, dieses Bild, liebe Schwestern, liebe Brüder, dieses Bild, es durchzieht unser ganzes Leben immer wieder, aber ganz besonders am heutigen Sonntag auch die biblischen Texte, die wir eben gerade gehört haben, sowohl beim Jesaja als auch im Matthäus-Evangelium. Beim Jesaja eigentlich ganz spannend, es ist eine apokalyptische Ergänzung des Urtextes, so alt der Text auch ist, später hinzugekommen als ein wichtiges Bild und der Inhalt, er ist etwas Wunderbares. Denn dieses Festmahl steht dafür, dass sich etwas vollständig verändert, vollständig verwandelt. Es geht um nicht weniger als um die Beseitigung des Todes. Dieser Text, dieses Mahl macht uns deutlich, egal wann immer das auch sein will, das mag für eine jede, einen jeden auch ganz unterschiedlich sein, es wird den Punkt geben, da sind dann wirklich alle Tränen abgewischt. Wir wünschen uns das sicherlich heute, in diesem Moment, wenn wir in Trauer hier sind. Aber die Punkte, die Zeiten, die Wirklichkeiten, sie sind so unterschiedlich. Aber der Text steht dafür. Es gibt die Veränderung, es gibt den Wandel. Und dann verwandelt sich eine Traurigkeit, die vielleicht sogar ein bisschen festliche Traurigkeit sein mag, hin zu einem echten Jubel, zu einem Großwerden, zu einem Lebendigwerden. Der Adressat dieses Textes, der steht irgendwie gar nicht so richtig fest. In einem Vers heißt es, dass er eben dieser Text an sein Volk, an Gottes Volk geht. Also eher etwas eng geführt, nur in eine Wirklichkeit. Aber in einem anderen Vers steht es eben, dass Gott durch den Propheten zu allen Völkern spricht. Das weitet auf und das lässt uns hoffen, dass die Einladung noch ganz anders ausgesprochen ist. Denn wer da spricht durch den Propheten, das wird im Text sehr deutlich. Gott selber, Yahweh, der eine Gott dieser Welt, der alles geschaffen hat, er ist es. Dann eben das Bild des Hochzeitsmahls im Matthäus-Evangelium. Es handelt sich dabei um das letzte Beispiel ganz vieler Gleichnisse, die so etwas wie die Zusammenfassung der Abrechnung Christi mit seinen Gegnern, mit seinen Kritikern darstellt. Aber ein Evangelium, so finde ich das ganz spannend ist, sich erstmal auch schön anhört in vielen Bereichen, aber in so einer dreigestaltigen Stufung, aber auch Eskalationsstufung noch etwas tiefer blicken lässt. Es handelt sich ja erst einmal nur in Anführungszeichen gesetzt um eine Einladung. Vielleicht sogar um eine Belohnung für Leute, die nahe waren bei diesem Sohn, bei diesem König. Es geht um ein Festmahl und das ist erstmal schön und das ist erstmal positiv. Der König, er lädt ein. Er lädt die sogenannte erste Garde ein, die, die er unbedingt dabei haben will. Und dann passiert die erste Eskalation. Die kommen nicht. Die melden sich auch nicht ab, die bleiben einfach weg. Die sind einfach überhaupt nicht da und der König, er erinnert sie, er schickt seine Boten dorthin, seine Diener und aus dieser Erinnerung, die ja noch etwas Positives in sich hat, wird Mord und Totschlag. Sie bringen sich gegenseitig um. Dann wird die zweite Garde eingeladen. Er schickt die Diener nach draußen und sagt ihnen, holt all die, die an allen Hecken und Zäunen rumstehen und holt sie einfach zu mir. Ich denke da gerade in Münster ganz oft an die Thematik von Menschen, die in Wohnungslosigkeit in unserer so reichen Stadt leben. Ich will damit nicht irgendwie moralisch jetzt daherkommen, aber es betrifft mich immer wieder, wenn ich mich auseinandersetze mit karitativen Gruppen, die sehr deutlich eben sagen, wie viele Menschen hier in unserer Stadt einfach keine Möglichkeit haben zu wohnen. Wir reden nicht davon, dass sie dann irgendwo anders wohnen und traurig darüber sind, sondern Menschen, die aus allen Netzen herausgefallen sind und auf der Straße wohnen, weil sie überhaupt nicht mehr innerlich in der Lage sind, sich in geordnete Verhältnisse zu fügen oder weil es ihnen absolut unmöglich ist, irgendwo Wohnraum zu finden in einer Stadt, wo es ja fast nichts gibt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, diese zweite Garde, die ja eigentlich gar nicht die zweite Garde ist, sie wird eingeladen. Im Evangelium heißt es, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste, die erste Garde, war unwürdig. Dann, liebe Schwestern, liebe Brüder, wäre es ja wunderbar gewesen, wenn das Evangelium hier zu Ende gegangen wäre. Dann wären die Armen und die Schwachen am Rand eingeladen worden und hätten gefeiert. Aber es gibt noch eine weitere Eskalationsstufe. Als ich das erste Mal und danach immer wieder gelesen habe, wie dann auf einmal der König den Menschen von der Straße rauswirft, fesseln lässt, ja fast schon misshandeln lässt und in die Dunkelheit rauswirft, nur weil er das Falsche anhat, war das für mich eine Irritation, die unfassbar tief ging. Ich glaube, relativ viele von uns wissen, wie man sich manchmal fühlt, wenn man vielleicht sich falsch gekleidet hat oder wenn man in Schulen oder Ausbildungen oder in der Arbeitsstelle die falschen Marken anhatte oder sich irgendwie nicht cool und richtig geben kann. Dann steht man auf einmal draußen. Und das im Evangelium? Kann das sein? Im weiteren Beschäftigen mit der Wirklichkeit und der zeitlichen Kontextualität des Miteinanders dieses Evangeliums wurde immer wieder deutlich, dass zu solch einer Hochzeit das Hochzeitsgewand für die Menschen gestellt worden wäre. Und der Blick für den, der rausgeworfen wird, bei aller kritischen Betrachtung von dieser körperlichen Gewalt, wird noch einmal anders. Das heißt, es ist einer eingeladen worden, aber der nimmt sich nicht mal die Mühe, sich des Gewandes zu behelfen, was ihm gegeben wird, sondern kommt unangemessen trotz Einladung hinein. Liebe Schwestern, liebe Brüder, bei allem bleibt dieses Evangelium eines mit Eskalationsstufen. Was soll denn diese Eskalation uns heute sagen, 2020? Was soll uns denn damit mitgeteilt werden? Ich glaube, das Wichtigste, das Erste ist, dieser Gott, der uns auch heute eingeladen hat, der Gott, der das Zentrum unseres christlichen Glaubens ist, dieser Gott lädt alle ein. Das heißt, wir müssen die Türen unserer Herzen und unserer Kirchen, unserer Gebäude nicht nur öffnen, um eine Covid-19-Durchlüftung hinzubekommen, sondern öffnen, dass Menschen wissen, sie sollen und dürfen zu uns kommen, sind eingeladen. Gott lädt alle Menschen ein, ohne Bedingung, ohne Vorüberlegung, ohne rechtlichen Dinge. Das Evangelium und auch die Lesung geht aber noch mal weiter. Auch wenn Gott uns so einlädt, liebe Schwestern, liebe Brüder, dürfen wir sehr wohl glauben, dass, und ich habe kein anderes Wort als dieses menschliche Wort, dass darauf auch eine Erwartung folgt. Dieser Gott, der einlädt, ist ein Gott, der erwartet, dass die Menschen, die dann seiner Einladung folgen, wie gesagt, Erwartung ist ein doofes Wort, ich habe kein besseres, aber er erwartet, dass sich die, die eingeladen worden sind, auch auf ihn einlassen, ihn wahrnehmen, ihn anschauen, ihn in Kontakt nehmen. Ein zweites, so kann ich mir gut vorstellen, geht dann darin, dass die Person, der Mann, die Frau, das Kind, die sich eingeladen fühlen durch die Einladung Gottes, sich vor Augen führen, es handelt sich um die Einladung der Person Gottes, nicht irgendeiner Philosophie, nicht irgendeiner Theorie. Der personale Gott stellt sich letztendlich vor eine jede und vor einen jeden von uns und lädt uns ein, weil er als Person uns will, uns liebt, uns geschaffen hat, uns eben einlädt. Daraus mag dann werden ein Leben, das auch im Gespräch mit Gott ein Leben aus dem Gebet wird oder ein Leben, an dem man eben sieht, dass es eine Beziehung zu Gott gibt, die zum Leben führen und zur Liebe begleiten will. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Gott lädt alle ein. Und er erwartet vielleicht ein Mindestmaß der Reaktion, aber er erwartet vorher nicht, dass wir Bestimmtes tun oder lassen sollen, bevor wir zu ihm kommen dürfen. Also die Türen wirklich öffnen. Wie schön wäre das denn, wenn wir gemeinsam Eucharistie und Abendmahl miteinander feiern können, unabhängig unserer konfessionellen Grenzen, die da sind. Einladen tut dieser Gott uns alle. Was wäre das doch, mal in den Blick zu nehmen, dass Menschen, die gleichgeschlechtlich miteinander leben und lieben und Verantwortung füreinander übernehmen, wenn die eben nicht erstmal vor der Tür stehen müssten, innerlich oder äußerlich, gefühlt oder reell, weil sie doch angeblich nicht dazugehören würden. Verantwortung füreinander aufzunehmen, das ist doch ein ganz wichtiges Thema. Und Gott ist einer, der einlädt. In den 90er Jahren hat Professor Ehmeis, ein Professor der Pastoraltheologie, bei dem ich noch in meinen Ausbildungen an der Uni gehört habe, ein Buch geschrieben. Ich gebe ehrlich zu, das Buch selber hat nicht viel Niederschlag in mir gehalten, aber der Titel, der ist spannend. Der Titel hieß nämlich Zwischen Ausverkauf und Rigorismus. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, in dem wir als christliche Gemeinschaft, als katholische Kirche stehen. Zwischen Ausverkauf und Rigorismus. Es kann nicht sein, dass alles immer vollständig, total egal und in Ordnung ist, ohne irgendeine Wirklichkeit nochmal näher zu betrachten. Aber es kann eben auch nicht sein, dass man erstmal riesige Hürden zu überwinden hat, bevor man überhaupt zu uns kommen darf, mit uns beten darf, mit uns Gemeinschaft haben darf, dass wir miteinander das Brot brechen, dass wir miteinander unsere Leben teilen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, und gerade in der Eucharistie kann uns eben ein Lebensmittel gegeben werden, mit dem wir weitergehen können. Papst Franziskus hat in einem Text nach der Familiensynode Amoris Laetitia Folgendes gesagt: Eucharistie ist nicht Belohnung für die Vollkommenen, sondern großartiges Heilsmittel und eine Nahrung an die Schwachen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, eingeladen sind die Menschen. Und unsere Aufgabe, so schwer auch dieses menschliche Wort wieder ist, besteht darin, die Türen unserer Herzen und unserer Innerlichkeit zu öffnen, um einladend zu sein, um Menschen zu uns führen zu können. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir so einladen, dann bin ich fest davon überzeugt, wird das gemeinschaftliche Mahl, auch das der Eucharistie, ein unfassbar wertvolles, wichtiges Bild für die innere Wirklichkeit unserer Religion und die echte Botschaft Gottes werden. Amen. seiner großen Einladung will Gott alle erreichen. So lasst uns den Blick weiten und bitten.
Für an Covid-19 Erkrankte und Verstorbene und ihre Familien. Für Ärzte und Pflegekräfte und alle in medizinischen Diensten. Für die Forscherinnen und Forscher. Und für die vielen Menschen weltweit ohne Zugang zu einer guten medizinischen Versorgung. Unser Gott. Für alle, die sich angesichts der steigenden Infektionszahlen bedroht sehen. Und für alle, die von den Schutzmaßnahmen wirtschaftlich oder persönlich schwer betroffen sind. Unser Gott.
Wir bitten dich.
Für alle, die Mangel leiden oder hungern, die einsam oder enttäuscht sind. Und für die, die auch im Überfluss von vielen Dingen unglücklich bleiben. Unser Gott.
Wir bitten dich.
Für Menschen, die Schuld auf sich geladen haben. Für Gefangene und politisch Verfolgte. Und für zum Tode verurteilte Menschen und alle, die um deren Leben politisch und juristisch kämpfen. Unser Gott.
Wir bitten dich.
Für Nilo Joshi Yandran, der am Samstag in der St. Nikolauskirche getauft wird. Sowie für Sophia Jeka und Sarah Wertschulte, die in der St. Bernhard-Kirche getauft werden. Auch beten wir für die Jugendlichen unserer Pfarrei, die das Sakrament der Firmung empfangen. Unser Gott.
Wir bitten dich, erhör uns.
Für Sterbende und für Menschen, die ihnen beistehen. Für trauernde Männer, Frauen und Kinder und besonders für jene, die ihre Trauer aus der Bahn wirft. Unser Gott.
Wir bitten dich, Herr.
Ja, Herr, lass dein Reich kommen zu uns und allen, für die wir gebetet haben. Dann wird ein Fest sein ohne Ende. So hoffen wir für Zeit und Ewigkeit.
laden zum Mahl, als Vorgeschmack einer besseren Welt. Wir laden zum Mahl in der Hoffnung, dass Himmel und Erde einander näher kommen. Bis endlich alle auf dem Weg sind, sich enthüllt, was verborgen, sich löst, was erlitten, sich lichtet, was getrübt, sich offenbart, der unsere Hoffnung ist.
Der Herr sei mit euch. Und so segne, behüte und begleite euch und all die, die in eurem Herzen wohnen, der gute und dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So geht in den Frieden.